transsektorale Versorgung wird auch mit dem KVVG, also dem Krankenhausversorgungsgesetz, adressiert und ist ein Einstieg aus meiner Sicht, wenn wir es gemeinsam gut nutzen und nicht nur kritisieren, in eine gute Gestaltung.
Unser Gesundheitssystem braucht wirklich eine, sag jetzt mal, Radikalkur. Und zwar eine solche, die sich am Versorgungsbedarf ausrichtet und die Versorgungsqualität wirklich ernst nimmt und dabei auch die finanziellen Mittel besser dahin verteilt, wo sie auch gebraucht werden.
O-Ton Innere Medizin, der Podcast für Internistinnen und Internisten. Ein gemeinsames Projekt von Metrics und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
Die Krankenhausreform ist scharf gestellt. Das hat Bundesgesundheitsminister Professor Karl Lauterbach Ende Januar verkündet. Doch die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt, viele Krankenhäuser werden die Transformation wegen ihrer Defizite nicht mehr erleben. Dabei rechnen die gesetzlichen Krankenkassen damit, 2025 für die stationäre Versorgung die Rekordsumme von 107 Milliarden Euro auszugeben. Das Wohl und Wehe der Krankenhausreform aus Sicht von Internistinnen und Internisten, das ist das Thema dieser Podcast-Folge. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Michael Reichmann, ich bin Redakteur bei Medical Tribune. Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin ist heute durch die beiden Vorsitzenden der Kommission Struktur der Krankenversorgung vertreten. In München begrüße ich Frau Professor Dr. Petra Schumm-Träger, Fachärztin für Innere Medizin, Endokrinologie, Diabetologie sowie ärztliche Direktorin eines Zentrums für Innere Medizin. Davor war sie viele Jahre unter anderem als Chefärztin in der stationären Versorgung tätig. Hallo, Frau Professor Schumm-Träger.
Hallo, Herr Reichmann, vielen Dank für die Einladung. Hallo, Dirk.
Ja, aus Aachen zugeschaltet ist noch Herr Professor Dr. Dirk Müller-Wieland, wissenschaftlicher Leiter am Studienzentrum der Klinik für Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin der Uniklinik RWTH Aachen. Hallo, Herr Professor Müller-Wieland.
Hallo, Herr Reichmann und hallo, Petra.
Die Krankenhausreform. Herr Professor Müller-Wieland, als die Entscheidung des Bundesrats anstand, ob das Krankenhausversorgungsstärkungsgesetz in den Vermittlungsausschuss gehen soll oder nicht, gehörten Sie zu denjenigen, die für das Inkrafttreten des Gesetzes waren. Warum eigentlich?
Ja, Herr Reichmann, das bin ich, werde ich in letzter Zeit erstaunlicherweise häufiger gefragt, weil es dann Beispiele gibt mit kaputten Auto und so weiter. Ich sage dann immer, ein Auto mit zwei Rädern ist immer noch besser als ein Auto ohne Räder. Nein, lassen wir ganz konkret sagen. Erstens, wir sind uns doch alle einig, dass es so, wie es im Moment ist, nicht weitergeht. Deswegen war ich dafür und bin ich dafür. Der Einstieg in eine Umstrukturierung und durchaus auch die Richtung ist besser als gar nichts tun und weiter so. Ja, das muss man auch mal ganz klar auch für die weiteren und die Häuser. Das heißt, wenn gar nichts passiert, verlieren wir weiter Zeit. Das rettet weder irgendein Krankenhaus, noch ändert es irgendetwas an den Problemen, die sich im Moment weiter und weiter akkumulieren. Zweiter Punkt ist, Zentrierung von spezialisierten Leistungen ist medizinisch gesehen sinnvoll und sollte nicht, wie durchaus im Moment auch ab und zu getan wird, vorgehalten oder strukturiert werden, weil es einfach in einer bestimmten Weise finanziert wird. Also nochmal, medizinisch sinnvolle Leistung, Expertisenhaft zu zentrieren, ist klar. Daran sind gekoppelt auch strukturelle Voraussetzungen, die sinnvollerweise dann auch dort schwerpunktmäßig finanziert werden. Und das Nächste, was durchaus positiv ist, ja überhaupt in diesem Ansatz, darüber wird so viel gesprochen, der Patient denkt nicht in Sektoren. Die Krankheit kennt keine Sektoren. Wir brauchen in Deutschland, und das ist unique in Europa, verdammt nochmal, diese Sektoren. Das heißt, die transsektorale Versorgung wird auch mit dem KVVG, also dem Krankenhausversorgungsgesetz, adressiert und ist ein Einstieg aus meiner Sicht, wenn wir es gemeinsam gut nutzen und nicht nur kritisieren, in eine gute Gestaltung.
Frau Professor Schumm-Träger, Sie sind ambulant tätig. Die DGIM hat sich in einer Stellungnahme zum KHVVG teilweise positiv geäußert, zum Beispiel zur Teilhabe kleinerer Kliniken an der ambulanten Versorgung in Regionen, wo es an Praxen fehlt. Gerade das sehen die Kassenärztliche Bundesvereinigung sowie Verbände der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte kritisch. Sie fürchten einen unfairen Wettbewerb. Wie sehen Sie das?
Vielen Dank für die Frage, Herr Reichmann. Wie Dirk Müller-Wieland schon sagte, unser Gesundheitssystem braucht wirklich eine, sag jetzt mal, Radikalkur. Und zwar eine solche, die sich am Versorgungsbedarf ausrichtet und die Versorgungsqualität wirklich ernst nimmt und dabei auch die finanziellen Mittel besser dahin verteilt, wo sie auch gebraucht werden. Die ambulante Leistungserbringung durch Krankenhäuser und sektorenverbindende Versorgung, die kann doch nur dann gelingen, wenn für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ebenso wie diejenigen in den Kliniken tätigen, gleichermaßen faire Bedingungen gelten und die Versorgung im gegenseitigen Einvernehmen gemeinsam gestaltet wird. Und tatsächlich, Sie haben recht, die Kassenärztliche Bundesvereinigung unisono mit übrigens den Berufsverbänden hat sich gegen eine flächendeckende Öffnung von Krankenhäusern für vertragsärztliche Leistungen gestellt, da diese Maßnahmen nach deren Meinung zu ineffizienten Doppelstrukturen und zur Schwächung der Praxen führen würden. Nun ist aber doch die ambulante Versorgung zu stärken. Nach klaren, nachvollziehbaren und gerechten Konditionen muss gehandelt werden, sowohl für die Niedergelassenen als auch in den Kliniken tätigen Ärztinnen und Ärzte. Es ist sicher ein großer Handlungsbedarf hier, aber weder der stationäre Sektor darf isoliert betrachtet werden, noch der ambulante. Es ist sicher notwendig und wie auch im europäischen Ausland und an anderen Stellen, es ist ein komplexes, gutes Gesamtnetzwerk der medizinischen Versorgung notwendig. Wie Herr Müller-Wieland sagte, die Sektorengrenzen brauchen wir nicht.
Jüngst hat das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung, also das Wissenschaftliche Institut der KBV und der Kassenärztlichen Vereinigung, mitgeteilt, dass die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ohne weiteres pro Jahr noch bis zu 3 Millionen stationär versorgte Behandlungsfälle ambulant übernehmen könnten. Das Potenzial bei den Internistinnen und Internisten beziffert das Institut auf 204 zusätzliche Fälle pro Jahr, also rund ein Fall pro Arbeitstag. Hätten Sie, Frau Professor Schumträger, denn die Kapazität für noch einen Fall pro Tag? Klingt auch nicht so viel, 3 Millionen, wenn man sagt, die ambulante Versorgung hat schon 600 Millionen. Dann kommt es auf 3 Millionen auch nicht mehr an.
Na, ich denke, man muss natürlich bei der Notwendigkeit der Öffnung des ambulanten Sektors für Krankenhäuser und umgekehrt, ich hatte es schon vorhin gesagt, faire Konditionen schaffen. Das muss sich natürlich für alle sowohl von der personellen Ausstattung, von der betriebswirtschaftlichen Situation und dem Zeitmanagement irgendwie realisieren lassen. Da ist viel zu verbessern, klar. Aber es ist zweifellos richtig, dass viele Patientinnen und Patienten mehr auch dann in der ambulanten Versorgung sehr gut eingebracht werden sollten und nicht alle stationär oder auch in einem längeren Zeitrahmen stationär behandelt werden müssen. Aber wir müssen dazu die Strukturen optimieren in allen dafür notwendigen Dingen, vom Personal über die Räumlichkeiten, über die Verfügbarkeit der Ärztinnen und Ärzte, des Pflege- und Assistenzpersonals. Das ist ja die große Problematik.
Diese Zahlen immer kommen ja auch häufig aus europäischen Vergleichen. Und das Problem ist, dass wir schon immer Sektoren hatten. Das heißt, wir haben eine eigene Struktur im Krankenhausbereich und wir haben eine eigene Struktur im ambulanten Bereich. Das heißt, wenn man jetzt sagt, den oder den Fall könnte man ja auch ambulant behandeln und vice versa, und andere Länder machen das ja auch, dann muss man den Versorgungsprozess aber vernünftig planen. Es gibt viele Patienten, die durchaus in Anführungsstrichen nicht zwingend im Krankenhaus behandelt werden müssen, aber gleichzeitig, ich sage es mal, zu morbid und zu investiv, einfach zu sagen, das soll jetzt mal in die hausärztliche Versorgung oder in den ambulanten Bereich. Das heißt, auch die transsektorale Versorgung muss dann eben auch gestaltet werden. Und deswegen sagen wir immer, und das haben wir auch in Nordrhein-Westfalen gesagt, und das muss man gemeinsam denken, wenn Sie an der Schraube der Krankenhausversorgung drehen, dann müssen Sie genauso parallel eine Schraube drehen in der ambulanten Versorgung. Und das muss adäquat finanziert und es muss adäquat gestaltet werden. Nur zu sagen, das macht ihr nicht und dafür macht ihr das mehr oder vice versa, das ist stumpf, das hilft weder den Patienten, das wird nicht die Kosten senken und es wird auch nicht zu einer besseren Medizin führen.
Eine andere Schraube, die sowohl ambulant wie stationär betrifft, ist die der Weiterbildung. Auch da hat sich die DGIM positiv geäußert, was die finanzielle Sicherstellung der Weiterbildung im Rahmen der Krankenhausfachreform betrifft. Wie sicher ist die denn, Herr Professor Müller-Wieland?
Im allerersten Entwurf war das Thema Weiterbildung drin und dann war es verschwunden, und zwar für eine sehr, sehr lange Zeit. Deswegen begrüßen wir es aus der Sicht der Deutschen Gesellschaft für Medizin, aber ich glaube, es gilt für alle medizinischen Fachgesellschaften, dass das Thema Weiterbildung wieder aufgenommen worden ist. Fangen wir mal so an, überhaupt ein Gesetzestext. Das heißt, da ist eine Wahrnehmung, dass ohne Weiterbildung gestalten wir nicht die Zukunft der Medizin. Zweitens, Weiterbildung ist auch, das ist wie Forschung auch. Weiterbildung ist nicht etwas, was Sie einfach mal schnell nebenher machen. Dafür hat sich die Medizin zu sehr geändert. Sondern Weiterbildung muss strukturiert mit berücksichtigt werden in der personellen Ausstattung, in den Abläufen sowohl eines Krankenhauses wie einer Ambulanz und muss auch natürlich wie Entwicklung und Forschung muss finanziert werden. So, und deswegen finden wir das wichtig. Wir finden wichtig, dass es in den ersten Entwürfen auch von der Bundesärztekammer zumindest in den Entwicklungen berücksichtigt ist bei der Entwicklung eines Personalbemessungstools. Und das Dritte ist auch essentiell, wenn wir die Landschaft verändern, ein bisschen mehr Zentralisierung von bestimmten Versorgungsschwerpunkten oder Leistungsgruppen an den einen Häusern, etwas anders in den anderen Häusern, dann muss man die Weiterbildung auch entsprechend anpassen. Da sind wir im engen Dialog zusammen natürlich auch mit der Kommission Weiterbildung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, wie selbstverständlich auch mit der ständigen Arbeitsgemeinschaft der entsprechenden für die Weiterbildung bei der Bundesärztekammer. Das heißt, wir können auch nur die Zukunft der Medizin gestalten, wenn die Jüngeren eine gute Weiterbildung bekommen. Das ist der sicherste Garant für eine gute medizinische Versorgung in der Zukunft. Auch da wieder eine Schraube drehen, muss man natürlich auch gucken, dass die Weiterbildung garantiert wird. Und die Zeiten, das sage ich jetzt mal persönlich, vielleicht hat Petra da eine andere Meinung, die Zeiten sind eigentlich vorbei, auch aus meiner klinischen Erfahrung heraus, dass sie sagen, ich kann die breite innere Medizin und auch die breite eventuell von einem einzelnen Schwerpunkt in der inneren Medizin alleine umfänglich nur im stationären Bereich oder nur im ambulanten Bereich. Es geht nur durch die gemeinsame Zusammenarbeit und Gestaltung.
Ja, es ist überhaupt noch viel zu regeln. Das passiert jetzt auch zum Teil schon durch Rechtsverordnungen des Bundesgesundheitsministeriums, denen der Bundesrat, also die Länder, zuzustimmen hat. Damit wurde begonnen. Das betrifft zum Beispiel die Leistungsgruppen und ihre Qualitätskriterien, so die Verwendung der Mittel des Transformationsfonds, auch die Einführung eines Personalbemessungssystems für das ärztliche Klinikpersonal ist vorgesehen. Das ist vorher noch zu erproben. Jetzt die Frage an Sie beide. Welche Weichenstellungen sind aus Sicht der Internistinnen und Internisten besonders wichtig?
Ich fange mal vielleicht an, Petra, wenn du erlaubst, nochmal zurück. Also wo stehen wir denn jetzt im Moment? Am 12. Oktober hat das Parlament mit 51% Mehrheit zugestimmt. Parlamentarischer Beschluss. Am 12. Dezember ist das Gesetz in Kraft getreten. Und dann wurde häufig diskutiert, und das hat alles Vor- und Nachteile wie immer im Leben, dass so viel allgemein gehalten wird in so einem Gesetz. Das ist sicherlich, ich bin kein Jurist, ich kann das gut nachvollziehen. Das ist in den meisten Fällen wahrscheinlich für ein Gesetz schon nicht gut, wenn nicht sehr viel konkret definiert ist im eigentlichen Gesetzestext. Bei der Umgestaltung der Krankenhauslandschaft hat es gleichzeitig aus meiner Sicht Vorteile. Warum? Weil sehr, sehr viel, ja, sozusagen es gibt den Rahmenkonsens und nun hineingetragen wird in die sogenannten nachgeschalteten Verordnungen. Sie haben es angesprochen. Die Chance aber ist doch jetzt, dass die inhaltliche Gestaltung der nachgeschalteten Verordnungen wir jetzt noch weiter sinnvoll diskutieren und gemeinsam gestalten können. Und das sind im Moment sehr konkret vier Verordnungen oder Rechtsverordnungen, die jetzt anstehen. Das ist einmal die, wie Sie sagten, Herr Reischmann, zu den Leistungsgruppen essentiell. Dann die zu den Mindestvorhaltezahlen, also sprich die Finanzierung, der Transformationsfonds und natürlich extrem wichtig für uns die Rechtsverordnung zur Personalbemessung für ärztliches Personal, wo sie schon angedeutet hatte, dass man da ja zum Beispiel auch die Notwendigkeiten für Weiterbildungen mit berücksichtigen kann. Aus unserer Sicht mit das dringendste Moment, woran wir auch arbeiten, mit allen Schwerpunktgesellschaften der Deutschen Gesellschaft für Medizin zusammen, ist die Leistungsgruppen nochmal differenzierter, sowohl in der Strukturvorhaltung, in der Personalbemessung und in der Verfügbarkeit besser und differenziert zu definieren und sie dann auch fristgerecht dem Bundesministerium für Gesundheit, das hat übrigens nichts mit der Wahl oder sonst was zu tun, erstmal weiter zu übermitteln, weil das Gesetz ist beschlossen. Wichtig aus unserer Sicht neben vielen Dingen bei den Leistungsgruppen, lassen Sie mich nur drei Punkte sagen. Erster Punkt ist, weiterhin leider ist die internistische Angiologie der einzige Schwerpunkt in der inneren Medizin, der nicht in einer separaten Leistungsgruppe berücksichtigt ist. Das ist wichtig, weil die Leistungsgruppe die spezifischen neben der allgemeinen inneren Medizin natürlich sowohl für die Finanzierung, aber vor allem auch für die Krankenhausplanung essentiell sind. Zweiter Punkt ist die differenzierte Ausgestaltung von Querschnittsfächern. Das heißt, kann ich zum Beispiel eine Bauchspeicheldrüse entfernen, ohne dass ein Diabetologe im Haus ist? Wie zum Beispiel kann ich eine Lebertransplantation durchführen, ohne dass ein Endokrinologe oder Diabetologe vor Ort ist? Diese vernetzten Strukturen, die müssen einfach auch interdisziplinär jetzt ausgereift und jetzt und weiter differenziert werden. Und dann muss man sich Gedanken machen, natürlich nicht nur für die Querschnittsfächer, wie ich sagte, mit Endokrinologie, Diabetologie, sondern für Infektiologie, Rheumatologie, Geriatrie, ganz wichtig, gerade auch in den regionalen Versorgungsstrukturen. Das muss jetzt differenziert ausgearbeitet werden, weil am Ende wiederum natürlich die Leistungsgruppen, die Finanzierbarkeit und am Ende nicht nur die Planbarkeit, sondern auch ein bisschen indirekt das DRG-System schon wesentlich dafür beitragen, ob bestimmte Schwerpunkte in der Zukunft bestehen oder nicht. Und da am Ende die Patienten doch eine umfängliche Versorgung brauchen, müssen wir dafür Sorge tragen, dass angemessen und natürlich regional differenziert alle Leistungsgruppen auf hohem Niveau angeboten werden können.
Möchten Sie noch was ergänzen, Frau Professor Schumträger?
Also Herr Professor Müller-Wieland hat das sehr ausführlich dargestellt. Das würde Wiederholung bedeuten. Und das ist alles Wichtige gesagt.
Okay, also das heißt, die DGIM arbeitet weiter an diesem Thema der Leistungsgruppen und...
Das kann ich ganz konkret sagen. Heute, was haben wir denn heute? Heute ist Donnerstag, wir haben Montagabend gesessen, wir haben gestern Abend zum Beispiel mit der Deutschen Diabetesgesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie 2 Stunden gesessen. Die Endokrinologen sitzen wieder Anfang nächster Woche und bis zum 10. Februar wird das Bundesministerium für Gesundheit von der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin einen integrierten Entwurf seitens aller Schwerpunktgesellschaften verbunden mit der DGIM erhalten.
Gut. Wenn es da ein Papier dazu gibt oder sowas öffentlich ist, können wir das auch gerne.
Ja, falls jemand aus dem Ministerium zuhört, kann er jetzt schon wissen. 10.2. kriegt er das.
Sehr gut. Wir werden es mit den Shownotes jedenfalls verlinken. Dann kann man es auch nachlesen. Ja, vielen Dank für die Ergänzung. Dann gehe ich nochmal auf das Thema mit der Vergütung ein. Die Umstellung der reinen DRG-Abrechnung auf Vorhalte, Volumina plus gekürzte Fallpauschalen wurde ja von Professor Lauterbach als Beitrag zur Entökonomisierung angekündigt. Es soll keine monetären Anreize mehr geben, bestimmte Leistungen über den Bedarf hinaus zu erbringen, nur weil diese für die Finanzierung des Klinikbetriebs bedeutsam sind. Jetzt ist aber auch die Sorge zu hören, dass diese Vorhaltevergütung ja ebenfalls fallzahlabhängig ist und dass ihr Anteil an der Finanzierung ja viel kleiner als die oft zitierten 60% ist. Was folgt daraus?
Petra, ich fange einmal ganz kurz an, weil wir haben von Anbeginn darüber diskutiert und das darf ich sagen, Petra Schumträger und ich waren von Tag 1 des ersten Entwurfs uns über einen Punkt einig. Jetzt fange ich mal positiv an. Der initiale Entwurf hatte genau das vorgesehen. Da muss man auch fair bleiben gegenüber dem derzeitigen Gesundheitsminister. Nämlich zu sagen, ich entkoppel die patientenorientierte Leistung hin die Finanzierung in die Struktur, die ich brauche, um eine bestimmte Leistung zu erbringen. Mit dem Gedanken natürlich auch, dass die komplexere Leistung und nicht nur mehr, sondern auch differenziertere Leistung erbringen, einfach auch mehr Struktur brauchen. Das ist im bisherigen DRG-System ja nicht berücksichtigt. Sie kriegen in Anführungsstrichen mehr oder weniger die gleiche Ziffer, egal ob Sie es mit 10 Leuten zusammengestalten oder alleine nachts irgendwo. Also jetzt mal ein bisschen plakativ gesprochen. So, deswegen zu sagen, gut, diese Struktur wird angemessen berücksichtigt. Und damit die DRG-Finanzierung von der Grundfinanzierung zu entkoppeln und auch da einen Puffer einzuführen, zu den 60% komme ich gleich, und vor allem mit den Anreizen nach oben oder unten. Also ich sage es mal, um das kommerzielle Interesse, eine Fallzahl zu steigern, um mehr Gewinn zu machen, zu reduzieren. Und jetzt ist allerdings aufgrund der Diskussion der Länder die strukturierte Finanzierung der Struktur, der Häuser etc. aus verschiedenen Gründen jetzt wieder gebunden und rückgeführt worden ein bisschen in die DRG-Kalkulation selbst. Schlagwort ein bisschen auch der Vorhaltekosten. So, sowohl beim ersten Entwurf, aber umso mehr noch beim zweiten Entwurf. Petra, da haben wir von Anfang an drüber diskutiert, braucht man, weil wir einfach doch beide sehr viel Erfahrung haben in verschiedenen Krankenhäusern und in verschiedenen Sektoren, da braucht man kein Einstein sein, um zu verstehen, dass es, wenn es Geld gibt pro Fall, dann ist das Incentive, mehrere Fälle zu machen, nicht entkoppelt, sondern könnte sogar noch einen Anreiz machen, mehr. will jetzt nicht zu kompliziert werden. Da ist ein Gedankengang des Puffers, dass man nicht mehr Geld, ich sage mal diese Marge von 20%, wenn es wirklich mehr gibt, dann müsste man schon einen großen Sprung machen in der Leistung. Und entsprechend jetzt diese Diskussion, dass wenn man weniger macht, dass sie vielleicht mehr rechnet. Gut, das ist jetzt immer, man kann ein System immer rechnen, wie man will. Aber, und jetzt ist es wieder zurück, so dass ich persönlich, aber es ist meine persönliche Einschätzung, glaube, dass bis auf die bestimmten Pufferzonen die fallbasierte Verrechnung und damit die fallbasierte Ökonomisierung und im schlimmsten Falle Kommerzialisierung ist mitnichten reduziert oder verändert, sondern wird mindestens so durchschlagen vorher, weil sie ja jetzt auch noch eine Zentralisierung haben.
Frau Professor Schirmträger, gibt es überhaupt Entökonomisierung oder ist das eine hohle Phrase? Ich meine, auch Ihr Zentrum muss ja Geld verdienen und ohne Ökonomie lässt sich auch keine Medizin machen.
Das ist völlig richtig. Und ich habe vorhin schon in anderem Zusammenhang gesagt, natürlich sind wir als Ärztinnen und Ärzte aufgefordert, betriebswirtschaftlich vernünftig zu arbeiten, die Ökonomie im Blick zu haben, das Geld nicht zu verschleudern und unsinnige Dinge zu tun. Aber es muss, ich wiederhole mich, es muss immer die medizinische Indikation für die Diagnostik und Therapie Punkt 1 sein. Und die Ökonomie muss folgen. Und wie Sie eben ausführlich gehört haben, in dem Moment, wo Sie an Fallzahlen knüpfen, wie welche Vorhaltekosten und alle oder überhaupt Kosten generiert werden, kommt in dieses System ein Fehler hinein, der nicht mehr die primär medizinische Indikation für das ganze Tun berücksichtigt. Und dieses Wort Entökonomisierung ist mir sehr unsympathisch, weil es an sich so etwas wirklich nicht gibt. Es gibt ein kluges ökonomisches Handeln, das aber verknüpft sein muss mit einem entsprechend vertretbaren medizinischen Handeln, was natürlich nun mal in der nicht nur inneren Medizin, insgesamt in der Medizin erste Priorität ist. Und dann muss man schauen, wie man das Ganze finanziert. Das heißt überhaupt nicht, dass wir für die Ökonomie nichts übrig haben. Ganz im Gegenteil. Aber es ist ein Märchen auch vom Minister Lauterbach, dass er, wie Herr Müller-Wieland darstelle, die Dinge entkoppelt hat und die völlig, dieses wunderbare Wort Entökonomisierung, umgesetzt wurde in der Vorlage der Krankenhausreform. Das ist irreführend und kommt einfach nicht zum Punkt.
Ist das nicht sogar eher zu erwarten, dass der finanzielle Druck, der im System ist und der auch jetzt zu historischen und Sozialversicherungsabgaben geführt hat, auch dazu führen wird, dass nicht nur vermeintlich überflüssige medizinische Leistungen wegfallen, sondern dass es auch zu Kostendämpfungsmaßnahmen kommen könnte, auch wenn das natürlich jetzt vor einer Wahl keine Partei sagen wird?
Naja, das ist natürlich die ganz große Gefahr. Und ich möchte gar nicht sagen, es ist eine Gefahr. Wir haben ja die Beispiele der kleineren Fächer und nicht invasiv tätigen Fächer. Sie haben zur Angiologie, Rheumatologie, Endokrinologie, Diabetologie Statements von Professor Müller-Wieland gehört. Hier ist es ja schon passiert, insbesondere in den Kliniken, aufgrund der Tatsache, dass sie ökonomisch nicht interessant sind und die sprechende Medizin eben kein Geld in diesem aktuellen System bringt, dass sie aus den Kliniken reduziert, teilweise völlig weggedacht und wegorganisiert worden sind. Und das heißt, dass weder die Versorgung der Patienten noch die Weiterbildung gewährleistet ist. Und in dieser Weise könnte es weitergehen. Es ist eine unglaublich große Herausforderung, die Dinge so wieder in den Griff zu bekommen, dass die ganze Breite der Medizin für die Versorgung der Patienten und natürlich vorher auch für die Weiterbildung zur Verfügung steht, im ambulanten sowie im stationären Bereich. Und das ist nicht gelöst, weder jetzt mit dem Papier, was vor uns liegt. Und Sie haben recht, es wird immer schwieriger, aber wir können ja deswegen nicht ganz einfach bestimmte Dinge, die wichtig sind in Diagnostik und Therapie, nicht mehr durchführen. Und ich meine damit überhaupt nicht die ganz hochpreisigen seltenen, sondern die wirklich, ob in der Diabetologie oder in anderen nicht invasiven Fächern notwendigen Schritte der auch Betreuung chronischer Patienten. Das ist etwas, was gelöst werden muss. Und wir haben eingangs ja zu dieser sektorenübergreifenden Versorgung gesprochen. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, das besser zu gestalten und trotzdem noch betriebswirtschaftlich sinnvoll zu arbeiten.
Es sind jetzt 5 Jahre vergangen seit der ersten Corona-Infektion in Deutschland. Mit Blick auf eine mögliche erneute Pandemie oder auch wegen der Spannung zwischen NATO und Russland lässt sich ja auch argumentieren, dass es jetzt verkehrt wäre, Betten und Abteilungen in Kliniken abzubauen. Teilen Sie diese Ansicht?
Ich sage mal andersrum. Keiner wünscht sich eine Pandemie und kein Mensch auf dieser Erde möchte einen Krieg. So, deswegen sollte man sehr vorsichtig sein, mit welchen Argumenten man bestimmte Argumente wählt. Und es hat für mich, ich sage es mal, keinen Wert, diese Argumentation, weil aus meiner Sicht kann man nicht Argumente dieser Art wählen, um bestehende Strukturen, die in Frage gestellt werden, abzusichern. Sondern die Absicherung von morgen ist, sich zu öffnen und eine vernünftige, patientenorientierte Umgestaltung, wo immer man tätig ist, mit zu gestalten. Und das sollte nicht auf Kosten einer öffentlichen Diskussion von weder Pandemie noch Krieg noch leiden Menschen sein, sondern wir müssen die beste Medizin vorbereiten.
Dem möchte ich sehr zustimmen. Meine Antwort wäre, das völlig abzukoppeln und die Planung unabhängig von diesen sehr unschönen und hoffentlich nicht mehr uns bestimmten Ereignissen zu machen, wie sie für uns in Deutschland sinnvoll ist.
Jetzt bin ich gemein, Herr Reischmann, sonst müssten wir jetzt schon anfangen zu planen, ob Sie nicht ein Krankenhaus auf dem Mars bauen. Machen wir ja auch nicht.
Das überlassen wir Elon Musk, würde ich sagen. Ja, Herr Professor Müller-Wieland, Sie sind ja an einem Universitätsklinikum in Nordrhein-Westfalen tätig. Das Land ist ja Vorreiter bei einer Krankenhausplanung mit dem Konzept der Leistungsgruppen. Das geschieht erstaunlich geräuscharm. Was lässt sich daraus lernen?
Ja, relativ einfach. Erstens wirklich Kompliment an das Ministerium und insbesondere auch an die entsprechende Abteilung. Ich will jetzt auch keine Namen nennen. Den einen oder anderen Vertreter hatten wir ja bereits, Frau Schumträger und ich, vor einigen Jahren bei der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Lass mich zusammenfassen. Eine sehr filigrane, wirklich auch kommunikative Planung, Vorbereitung, Kommunikation, sowohl regional wie auch mit den verschiedenen Healthcare-Provider-Gruppen, also ich sage mal den unterschiedlichen Playern im Gesundheitswesen, ich glaube mit einem guten Ohr. Natürlich hat immer irgendwann eine Entscheidung eine Veränderung und natürlich wird das auch weiterhin nicht ganz geräuschlos gehen. Wir werden auch viel lernen, was passiert kollateral, wenn jetzt zum Beispiel in dem einen Haus eine bestimmte Leistung nicht mehr möglich ist, was bedeutet das dann für parallel? Aber aus meiner Sicht ist das sehr, sehr, sehr filigran vorbereitet. Und das kann man schon daraus lernen, dass das im Stillen sehr gut kommuniziert worden ist und damit im Moment Nordrhein-Westfalen ohne Frage ein Vorreiter ist. Wofür auch immer, weil das werden wir ja jetzt sehen.
Ja, wir werden in diesem Podcast keine Wahlempfehlung geben. Aber ich habe noch die Frage, welche Rolle spielt es denn für die Entwicklung der Krankenhausreform, ob Professor Lauterbach als Bundesgesundheitsminister weitermachen kann oder nicht?
Ich hoffe, dass es keine Rolle spielt, dass es an eine Person nicht geknüpft ist. Und ich glaube, man sollte auch wissen, dass auch Herr Lauterbach ja vor mehr als 20 Jahren ganz entscheidend für die Einführung der Fallpauschalen tätig war und viele Facetten sicher kennt und jetzt immerhin eine wichtige und dringend notwendige Reform hier einmal auf den Weg gebracht hat. Aber aus meiner Sicht ist es wirklich nicht zwingend, dass er die Person ist, die das weiterbringt, weil wir das in einer gemeinsamen Arbeit insgesamt in allen Gremien, Fachgesellschaften und so weiter hoffentlich gut voranbringen. Ich hoffe, du siehst es nicht völlig anders, lieber Dirk.
Also völlig einverstanden. Am besten ist ein Prozess strukturiert, wenn bestimmte Personen nicht mehr notwendig sind. Nein, also lass mich jetzt mal so sagen, das betrifft doch alle. Alle Beteiligten haben eine Verantwortung und wir müssen einfach den Prozess jetzt gemeinsam und sachgerecht und patientenorientiert gestalten. Und dazu gehört auch mal zu erkennen, was nicht geht oder was irgendwann mal möglich ist. Und gut, jetzt natürlich komme ich aus Nordrhein-Westfalen und das hat jetzt auch mit Politik nichts zu tun. Aber nochmal, dieses Konzept Leistungsgruppen, daraus eine Planung zu machen, eine gewisse Umstrukturierung zu machen, das muss man ja fair bleiben. Das ist ja durchaus durch den Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen, also erstmal primär mit implementiert und entwickelt worden. Da möchte ich jetzt kein irgendjemandem zu nahe treten, aber das muss man ja auch einfach mal sagen dürfen.
Ja, dann sind wir mal gespannt, wie sich das mit dem BMG noch entwickeln wird nach der Wahl. Gut, letzte Frage an Sie beide. Wie ist Ihr Bauchgefühl? Wo stehen wir in 5 bis 10 Jahren in der stationären Versorgung? Vor Ruinen oder in blühenden Landschaften?
Wir möchten natürlich in blühenden Landschaften stehen. Das ist aller unser Wunsch. Und ich bin auch optimistisch und möchte das bleiben, dass wir dann wirklich sektorenübergreifend eine hervorragende Versorgungsqualität für unsere Patientenschaft haben und dass einfach das Thema Gesundheit mal auf Platz 1, würde ich aus meiner Sicht sagen, zumindest eine Priorisierung erfährt in jeder Beziehung, die notwendig ist, und viele Punkte, die in dieser Diskussion jetzt angesprochen wurden. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das wirklich doch schaffen. Auch wenn natürlich immer wieder Hürden auftreten, die gilt es zu überwinden.
Ich würde noch von meiner Seite aus, wenn du erlaubst, noch ergänzen, die Digitalisierung. Also wenn wir eine vernünftige und wirklich gut funktionierende Digitalisierung haben, dann müssen wir auch nicht nur bestehende Versorgungsprozesse elektronifizieren, sondern es wird zu einer kompletten Umgestaltung kommen. Davon bin ich felsenfest von überzeugt. Aber im positiven Sinne: erstens, eine hochspezifische Expertise kommt zum Patienten durch die Digitalisierung. Also das ist möglich. Wir können in ein bisher nie dagewesenen Möglichkeiten flächendeckend, interdisziplinär Bedarf, medizinischen Bedarf zum Patienten bringen oder der regionalen Versorgungseinheit. Das heißt, diese Interaktion und die Vernetzung wird ganz andere Versorgungskonzepte möglich machen. Also Sie brauchen auch nicht immer nur den Spezialisten vor Ort, sondern ich sage es mal, der Spezialist kann bedarfsorientiert zum Patienten oder in die Region kommen. Und ich glaube, dass zu einem erfolgreichen Veränderung, und das ist ein klarer Appell auch, die regionalen Versorgungskonzepte jetzt in der Pflicht sind. Sie müssen in den verschiedenen Gesundheitsregionen sich mit allen Beteiligten, dazu gehört die Bevölkerung unter anderem, dazu gehören die Kostenträger unter anderem, dazu gehört die Gesundheitspolitik und dazu gehören natürlich auch die verschiedenen Berufsgruppen in der Versorgung, inklusive bitte der Gesundheitsfachberufe, die auch verschiedene Spezialisierungen haben. Da müssen regional koordiniert die Versorgungskonzepte machen. Dann kann man effizient gestalten, dann kann man effizient planen und dann kann man auch den digitalen Bedarf vernünftig steuern. Dann, finde ich, fängt was an zu blühen. Aber Digitalisierung bringt eine völlig veränderte Strukturierung der Versorgung. Davon bin ich überzeugt.
Wenn ich da direkt anknüpfen darf, wir haben ja im europäischen Ausland, gehen wir nach Skandinavien oder auch an anderen Stellen, die besten Beispiele, die schon über Jahre genau das umgesetzt haben und in einer auch wirklich sehr erfolgreichen Form. Die Digitalisierung und auch, dass der Spezialist kommt zum Patienten, in ganz anderen Settings bis hin zum Home-Treatment, wenn eben genauso eine Brücke gebaut werden muss zwischen nicht mehr in der Station bleiben, aber auch ambulant schwer versorgbar sein, dass man mit einem Team aus Arzt, Pflege oder je nachdem, was an Assistenzpersonal notwendig ist, hingeht. Das sind ja Dinge, die sind gut organisierbar. Und es gibt Pilotprojekte außerhalb der inneren Medizin, auch in Deutschland schon.
Ja, vielen Dank. Also man hört raus, die stationäre Versorgung, die Krankenhausreform, bieten sich an, noch länger und öfter darüber zu reden. Ich vermute mal, das war auch noch nicht unser letztes Gespräch zu diesem Thema. Ja, vielen Dank, Frau Professor Schumm-Träger. Vielen Dank, Herr Professor Müller-Wieland, für das interessante und angenehme Gespräch.
Sehr gerne. Herzlichen Dank an Sie.
Vielen Dank, Herr Reichmann. Vielen Dank, Petra.
Ja, bedanken möchte ich mich auch bei meiner Kollegin Anna Romalis sowie meinen Kollegen Nils Gräf und Christian Duda. Sie sorgen dafür, dass diese Aufnahme hörbar wird und Verbreitung findet. Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war der erste Teil der O-Ton-Doppelfolge zum Thema Gesundheitsversorgung zwischen medizinischer Ethik und Ökonomie. Die nächste Folge ebenfalls mit Frau Professor Schumm-Träger und Herrn Professor Müller-Wieland beschäftigt sich mit dem Ärztekodex, eine Mission und ihre Umsetzung. Hören Sie rein.
Das war O-Ton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.